Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Die Wahlen in den USA rücken näher, der Ton wird rauer. Präsident Donald Trump bezichtigt die Demokraten, Wahlbetrug in großem Maßstab zu planen. Die Demokraten wiederum warnen davor, dass die Wahlen nicht an der Urne, sondern vor Gericht entschieden werden könnten. Das Misstrauen ist groß. Ist das nur Rhetorik oder ist etwas daran? Wir fragen im Wortwechsel, sind die USA noch in guter Verfassung? Dazu begrüße ich Catherine Klüver-Ashbrook, Politologin, Mitbegründerin des Future of Diplomacy Project an der Harvard-Universität, zugeschaltet aus Cambridge. Guten Tag.
Guten Tag aus Cambridge.
Christiane Lemke, Professorin, Politikwissenschaftlerin an der Leibniz-Universität in Hannover mit Schwerpunkt internationale Beziehungen, hier bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind. Matthew Karnitschnik, Chef-Europakorrespondent bei dem Online-Nachrichtenportal Politico, neben mir im Studio. Willkommen. Und zugeschaltet aus Tübingen, Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Catherine Klüver, an Sie die erste Frage. Sie sind am dichtesten dran. Wie schätzen Sie das ein? Besteht ernsthaft die Gefahr, dass Wählerinnen und Wähler nicht ihre Stimme abgeben können oder sie nicht gezählt wird?
Sie werden zumindest eingeschüchtert von der höchsten Ebene. Das haben Sie schon angesprochen. Wir haben jetzt über die vergangenen Monate es doch sehr oft und immer wieder erlebt, wie der Präsident das eigentliche Wahlsystem angegangen ist, natürlich das System der Briefwahl. Es geht hier um Einschüchterung an der Wahlurne. Wir haben einen Präsidenten erlebt, der in einer Debatte erwähnt hat, er würde in Anführungszeichen Wahlbeobachter. Und da geht es jetzt nicht im Sinne der OECD-Wahlbeobachter oder wie wir das vielleicht im europäischen Duktus kennen, sondern er spricht damit ja bestimmte Randgruppen an, die sich gegebenenfalls als Eigenwahlbeobachter an eine Wahlurne stellen würden. Gegebenenfalls, wir denken an die Szenen aus Michigan in den vergangenen Monaten, eben auch militarisiert. Also da wird ein gefährliches Spiel gespielt mit der Integrität der amerikanischen Demokratie. Und da steuern dann wiederum andere Kräfte in diesem Land dagegen. Das finde ich sehr interessant. Diese Woche haben wir gesehen, dass der Direktor des FBI zusammen mit den Direktoren der Cyberagenturen hier in den USA ein Video rausgegeben hat, in dem sie gesagt haben, die Wahl ist sicher, sie wird geheim sein, auch die Briefwahl ist sicher, das können wir garantieren. Aber wir sollten vorsichtig sein vor Desinformationen, vor ja, Dinge, die die Wahl von außen stören können. Also wir sehen, wie Teile des Staatsapparates zurückdrängen diesen Präsidenten, der die Demokratie immer wieder versucht zu diskreditieren.
Ist das eine rhetorische Figur, Frau Lemke, dieses Diskreditieren des Ablaufs der Wahl, oder ist da ein Kalkül dahinter, das weitergeht?
Also ich denke, das ist ein Kalkül, weil, wie Frau Klüver gerade richtig gesagt hat, es soll eingeschüchtert werden, verunsichert werden. Ich rechne im Übrigen damit, dass wir am 3. November voraussichtlich noch kein klares Wahlergebnis haben werden, weil ja die Briefwahlen ausgezählt werden müssen. In diesem Jahr wählen besonders viele Menschen und vor allen Dingen auch Demokraten, das wissen wir aus Umfragen und vorherigen Jahren, per Briefwahl wegen Covid-19. Und das heißt also, diese Stimmen müssen alle ausgezählt werden. Ich glaube, dass der Präsident sehr bewusst die Legitimität dieser Wahl und auch der Ergebnisse untergräbt. Denn im Falle einer Niederlage ist natürlich seine Frage, wird er das anerkennen oder nicht? Und er hat ja mehrfach schon gesagt, er würde das nicht anerkennen, weil er das für eine Fälschung hält.
Matthew Karnitschnik, machen Sie sich Sorgen, dass die Wahlen und vielleicht auch die mögliche Übergabe der Macht nicht gelingen könnten?
Nein, bislang nicht. Also ich sehe keinen Grund hier, sich Sorgen zu machen. Ich glaube auch nicht, dass richtig eingeschüchtert wird oder dass die Menschen sich einschüchtern lassen werden. Ja, also wir wissen alle, dass Trump gerne provoziert, dass er ein Schaumschläger ist, dass er immer wieder mit solchen Geschichten daherkommt. Aber die meisten glauben ihm das nicht. Und abgesehen davon gibt es ja überall in den Vereinigten Staaten eine Polizei und die wird, glaube ich, auch sicherstellen, dass die Wahlen in geordneten Bahnen laufen. Also insofern mache ich mir keine Sorgen, also trotz dieser Drohungen unter Anführungszeichen von Herrn Trump.
Michael Butter, wie gucken Sie auf die Verunsicherungen, die dort gestreut werden von oberster Stelle, was die Wahlen anbelangt? Nur rhetorisches Feuerwerk ohne ernsten Hintergrund? Ich meine, so ein paar Dinge gibt es ja schon zu notieren. Die absichtliche Reduktion der Zahl von Wahllokalen beispielsweise, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wie gucken Sie darauf?
Also ich glaube, das sind jetzt zwei Fragen. Das eine ist, dass man wirklich sagen kann, dass es natürlich Versuche gibt, bestimmte Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern und auch von der Wahl fernzuhalten. Man kann hier vor allem an Afroamerikaner denken. Und die haben natürlich, das haben wir in den letzten Monaten auch immer wieder ganz schmerzhaft vor Augen geführt bekommen, ein im besten Falle ambivalentes Verhältnis zur Polizei. Die sehen aus guten Gründen die Polizei nicht unbedingt als Freund und Helfer und als diejenigen, die ihnen das Recht jetzt auf Ausübung ihres Wahlrechts da ermöglichen. Und darauf zielen natürlich diese Einschüchterungsversuche von Trump, der sich nie wirklich richtig von Rassisten distanziert hat in den letzten Jahren ab. Also da sind wirklich massiv Versuche am Laufen, also da bestimmte Bevölkerungsgruppen von der Wahl abzuhalten. Und das ist natürlich Strategie, die umgesetzt wird, und gleichzeitig ist diese Rhetorikstrategie, denn dieselbe Rhetorik ist Trump, hat Trump im Grunde vor 4 Jahren auch schon immer verwendet, wo er gesagt hat, die Wahlen sind gefälscht. Er hat dann sogar, nachdem er gewonnen hatte, gesagt, die Wahlen sind gefälscht, weil er für sich in Anspruch nehmen wollte, auch das Popular Vote, also nicht nur die Mehrheit im Electoral College, sondern auch die Mehrheit der Wählerstimmen gewonnen zu haben. Und er hat das im Grunde von langer Hand vorbereitet, und ich gehe davon aus, dass wenn es so weitergeht und er weiter in den Umfragen hinten liegt, und zwar so weit hinten liegt, dass das nicht nur ein statistischer Fehler ist, sondern er die Wahlen dann verlieren wird, die Rhetorik immer schriller werden wird.
Frau Lemke, Sie haben es schon angedeutet, die Befürchtung, dass Donald Trump ein Wahlergebnis, mal abgesehen davon, wann es vorliegt, nicht akzeptieren könnte. Das ist ja schon mal vorgekommen. Ist das eine Vorbereitung einer Zurückweisung des Wahlergebnisses, die wir da erleben?
Also wir haben eine Wahl 2000 erlebt, in der die Ergebnisse so knapp waren. Und es ging dann um den Bundesstaat Florida, in dem die Stimmen noch ausgezählt wurden. Aber der Gouverneur von Florida, der zufällig der Bruder von George W. Bush ist, gesagt hat, die Ergebnisse sind klar, Florida geht an George W. Bush, und daraufhin mussten diese Stimmen nochmal ausgezählt werden auf Drängen der Demokraten. Der oberste Gerichtshof hat die Auszählung dann gestoppt. Und das ist noch gar nicht so lange her, das erinnern natürlich viele Menschen. Das heißt, was wir aus dem Fall lernen können, ist, dass es auch diesmal tatsächlich gerichtliche Auseinandersetzungen geben könnte, um die Auszählung von Stimmen, um die Anerkennung von Wahlergebnissen. Man darf ja nicht vergessen, dass jedes Bundesland hat andere Wahlgesetze, andere Abstimmungsverfahren, also ob man Zettel benutzt oder Computer oder wie man wählt. Und insofern ist das so ein Patchwork. Ich glaube schon, dass die Wahlhelfer in diesem Falle sehr genau und gründlich arbeiten werden. Aber da, wo es knappe Ergebnisse gibt, und es gibt ja viele sogenannte Battleground States, also Staaten, in denen die Wahlausgänge immer sehr knapp sind, dort könnte es durchaus zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen.
Catherine Klüver, bereiten die Staaten, wenn sie die Wahlen vorbereiten, sich vor auf ein solches Szenario? Versuchen sie dem organisatorisch entgegenzutreten?
Ja, das tun sie in jedem Fall, und das tun sie auch schon seit etwa einem Jahr. Es wird an verschiedenen Szenarien geübt und geprobt, was alles passieren könnte. Das heißt nicht, dass es nicht mal schief geht. Wir hatten jetzt gerade in der vergangenen Woche natürlich auch einen Fall in Brooklyn, wo einige Wahlzettel namentlich vertauscht wurden, wo falsche Wahlzettel an verschiedene Personen geschickt wurden. Das sind so administrative Fehler, die bestehen natürlich. Aber ganz insgesamt bin ich sehr beeindruckt gewesen von den sogenannten Tabletop-Exercises, also wirklich die Proben für den Ernstfall, die viele Wahlleiter, besonders auch nach dem Vorwahldebakel in Iowa, jetzt sich unterzogen haben. Das hat Frau Lemke nochmal ganz richtig erwähnt, nämlich, dass da doch viel vorgearbeitet wird und dass dann natürlich auch mit entsprechenden gerichtlichen Absicherungen gearbeitet wird. Will sagen, auch die Wahlhelfer haben natürlich in vereinzelten Wahllokalen immer Rechtsanwälte oder Rechtshilfe, die dann in einzelnen Wahllokalen beigestellt sind. Und es wird geprobt, eben wie gesagt, für den Ernstfall. Was kann passieren? Was könnte im schlimmsten Fall bei der wirklichen physischen Übermittlung von Wahlzetteln und Wahlzahlen passieren? Was könnte da schieflaufen, sodass es dann am Wahltag oder in den Tagen danach, an denen weiter noch ausgezählt wird, eben nicht zu wirklich flächendeckenden Ungereimtheiten kommt, die dann gerichtlich erstritten werden müssen. Was nicht heißt, dass der Präsident insbesondere das nicht versuchen wird. Und wir haben heute schon gesehen, wie er gerade auch im Kabinett wieder gewütet hat, wie gerade den Justizminister Herrn Barr hart angegangen ist und gesagt hat, so, du musst das leisten, was du versprochen hast, zu leisten. Und da hat er wieder eben auch die, in Anführungszeichen, das wurde eben schon von Herrn Butter angesprochen, Wahlvergehen von Barack Obama, Joe Biden und Hillary Clinton wieder angeführt. Also da erleben wir einen etwas verzweifelten US-Präsidenten, der eben seinen Vorsprung schwinden sieht.
Matthew Kanitschnik, das sind jetzt doch ein paar Gründe, die einen vielleicht etwas nervöser werden lassen, ob das schon alte, robuste amerikanische demokratische System auch diesen jüngsten Angriffen gelassen entgegentreten kann. Sie zumindest sind gelassen.
Ich weiß nicht, ob ich gelassen bin, aber wenn man das so sich das so anhört, dann muss man zum Schluss kommen, dass es eigentlich ein Wunder gleicht, dass Amerika seit 230 Jahren eine Demokratie hat. Ich glaube, das ist ein bisschen Panikmache, dass es zu erwarten ist, dass Trump alles versucht, im Amt zu bleiben. Das wissen wir. Aber nur weil er droht, also muss man nicht davon ausgehen, dass das funktionieren wird. Nur weil er im Kabinett tobt, also das wäre zu erwarten. Also es würde mich überraschen, wenn er das nicht versuchen würde. Und noch einmal an den Wahlurnen, ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, wenn seine Leute dort auftauchen vor laufender Kamera und versuchen, irgendwelche Leute anzuschüchtern. Die können das gerne probieren, aber ich nehme an, dass die Störfriede sofort festgenommen werden und dass wir eine ordentliche Wahl haben werden, insgesamt, dass das nicht am Schnürchen laufen wird, ist klar. Es ist ein großes Land mit 50 Bundesstaaten, mehr als 300 Millionen Einwohnern. Dass es Komplikationen geben wird, ist, glaube ich, jedem klar. Aber das muss nicht heißen, dass das Wahlergebnis halt nicht angenommen wird. Also wenigstens von den Republikanern, vielleicht nicht von Trump direkt. Aber ich glaube, dass die anderen Republikaner das Ergebnis annehmen werden. Das haben auch schon hohe Senatoren, also hochrangige Senatoren, klargemacht, dass es hier einen ordentlichen, friedlichen Machtübergang geben wird.
Bevor wir der Spur nachgehen, würde ich gerne noch einmal zurückgehen auf einen Punkt, Michael Butter, den Sie erwähnt haben, nämlich der Zugang zur Wahl. Sie haben angedeutet, dass es besonders afroamerikanischen Wählern schwer gemacht wird. Können Sie das ein bisschen näher ausführen? Worin besteht diese Benachteiligung? Wie wirkt sie sich aus?
Sie wirkt sich darin aus, dass eben weniger Afroamerikaner dann eventuell zur Wahl gehen. Das liegt daran, dass in vielen Bundesstaaten Gesetze erlassen werden, was für Dokumente man vorlegen muss, um Wahlunterlagen zu beantragen, wie man diese Wahlunterlagen beantragt. Und das ist gerade für arme, benachteiligte Menschen, das sind oft Afroamerikaner, Menschen, die nicht unbedingt mit den Behörden in Berührung kommen wollen, sind das oft Hürden, die abstrecken. Genauso wie die abstreckt, wenn da irgendwelche weißen Rassisten, die vielleicht in Bundesstaaten, wo man offen Waffen tragen darf, auf den Parkplätzen vor den Wahllokalen in ihren Pickups stehen. Ich will auch nicht behaupten, dass es da also großflächig dazu kommt, dass die ihre Stimme nicht abgeben können, aber diese Versuche sind auf jeden Fall da.
Ja, die Frage ist, ob das ausschlaggebend sein wird, und das glaube ich nicht.
Also das hoffe ich auch nicht, weil ich eben denke, dass es momentan in den Umfragen noch so aussieht, also dass Biden, das scheint seinen soliden Vorsprung Impfung auszubauen, dann wird es nicht so kommen. Aber man sieht natürlich zum Beispiel in Florida, was ein ganz wichtiger Staat ist, was schon angesprochen wurde, dass da ein Bundesgericht jetzt also vor ein paar Tagen beschlossen hat, dass also ehemalige Straftäter, denen man gerade wieder das Wahlrecht gegeben hat, das die vorher lange Zeit nicht hatten, obwohl sie ihre Strafe verbüßt hatten, jetzt doch nicht wählen dürfen, wenn sie nicht alle Verfahrenskosten beglichen haben. Und für viele von denen ist das einfach schlicht unmöglich, weil die Arbeitsplätze nicht haben. Das schließt also einen Großteil von denen von der Wahl aus. Und warum erlässt man so ein Gesetz und versucht es dann durch die Instanzen zu fechten? Weil das natürlich eher demokratische Wähler von der Wahl abhält als republikanische Wähler.
Ja, aber das
Wähler.
War immer schon so. Das war in den vergangenen Jahren immer der Fall. Also das ist nichts Neues. Also insofern wird das Wahlergebnis nicht besonders beeinflussen.
Ist das die Bilanz, Frau Klüver? Wie gucken Sie darauf? Es geht ein bisschen robust zur Sache, aber das ging es schon immer?
Ja, ich denke, das kommt jetzt wirklich, es wird dann auch zum Teil auf den Einzelfall ankommen, aber dann eben auch auf die größere Verlagerung, auf die nationale Gewichtung. Bleiben wir mal bei der vielleicht hoffnungsvollen Vision von Herrn Kanitschnik. Wir haben gesehen, dass für 83% der Amerikaner sehr wohl diese Wahl als Schicksalswahl empfunden wird. Wir sehen auch jetzt schon, wir denken, Frau Lemke hat das extrem hyperföderalisierte Wahlsystem der USA angesprochen. Das heißt, es gibt einige Bundesstaaten, da wird schon 45 Tage, 40 Tage vor der Wahl gewählt. Wir haben, ich glaube, der Stand vor ungefähr einer Woche war, dass weit über 1 Million Menschen schon ihre Stimme abgegeben hatten und die auch schon in einzelnen Bundesstaaten dürfen, die eben auch schon vorgesichtet werden, also gezählt und kategorisiert werden. Das heißt, die Wahlbeteiligung, die wird bei dieser Wahl wirklich, glaube ich, schwer ins Gewicht fallen. Und wir erwarten eine deutlich höhere Wahlbeteiligung, also fast eher im europäischen Bereich, also eher um die 60-65%, also traditionell 55 oder unter 60% in den Vereinigten Staaten. Und auch da haben die Kampagnen wirklich Sorge für getragen. Also Herr Biden hat sich zwar positioniert als Konsenskandidat, aber umgekehrt hat er immer wieder, macht er die meiste Politik mit dem einfachen Thema Wahlbeteiligung. Denn dann, wenn es eine hohe Wahlbeteiligung gibt, wenn die Unregelmäßigkeiten lokal bleiben und klein bleiben, dann könnte sehr wohl ein ziemlich klares Ergebnis, vielleicht nicht am Wahlabend selbst, wegen der vielen Briefwahlen, aber doch kurz danach feststehen. Und dann wird es doch durchaus schwerer für einen Herrn Trump, quasi noch ja, sich einen Wahlerfolg zurecht zu klagen, wenn man so möchte.
Wir reden über Matthew Kanitschnik, hat es angesprochen, eine Wahl in einem sehr großen Land mit sehr, sehr vielen Menschen, dass da vielleicht nicht in jeder Wahlkabine alles optimal läuft, das ist wahrscheinlich etwas, womit man rechnen muss. Aber wenn Sie jetzt die Gesamtanlage der Veranstaltung, die Wahl, die Bezirke als Durchführende der Wahl, Unterschiede von County zu County, Unterschiede zwischen den Staaten Revue passieren lassen, schließlich das staatsbezogene Verhältniswahlrecht, würden Sie den amerikanischen Verfassungsverantwortlichen eine Reform ihres Wahlsystems anraten? Und falls Sie es tun, mit was für Argumenten würden Sie vor allem aufwarten wollen, Frau Lemke?
Ja, das ist ganz interessant, dass die ältesten Demokratien, das betrifft die USA, aber auch Großbritannien, dieses Wahlsystem so gebaut haben, dass es im Wesen im Kern zwei Parteien gibt. Entweder regiert die eine Partei oder es regiert die andere Partei. Das hat man vor 200 und 150 Jahren deshalb gemacht, weil man stabile Verhältnisse haben wollte. Das ist für unsere heutigen Gesellschaften, aber ein großes Problem, weil wir sehr heterogene Gesellschaften haben. Es sind inzwischen mehr Leute wahlberechtigt, etwa wenn Sie daran denken, dass früher Frauen nicht wählen durften, Afroamerikaner in den USA durften nicht wählen. Heute ist das eine sehr heterogene Wählerschaft. Und wir wissen das aus der Bundesrepublik. Wir haben mehrere Parteien, jeder hat bestimmte programmatische Schwerpunkte. Und je nachdem, also wohin Sie tendieren, studieren, haben sie eine Wahlmöglichkeit. Ich wäre dafür, dass auch die USA darüber nachdenkt, ein Mehrparteiensystem einzurichten. Diese Vorschläge gibt es immer wieder aus der Politikwissenschaft. Problem ist, die großen Parteien haben kein Interesse daran, das Wahlsystem zu ändern, sodass man auf der lokalen Ebene hat man vielleicht eine grüne Partei oder man hat noch eine andere Partei. Aber auf der nationalen Ebene ist man da wirklich sehr festgelegt. Das ist die eine Änderung. Die andere Änderung, über die immer wieder diskutiert wird, ist die Abschaffung des Electoral College. Also es ist ja eine indirekte Wahl, wenn Sie so wollen. Man wählt in einem Bundesstaat und danach werden dann die Wahlmänner und Frauen bestimmt, welche Partei dort die Mehrheit hat. So stimmt man dann im Electoral College nachher im Dezember ab. Das hat man früher gemacht, weil man dem Volk nicht so ganz getraut hat. Dann hat man so eine Sicherheitsschiene sozusagen eingebaut. Das ist heute eigentlich nicht mehr angemessen.
Michael Butter, Sie haben sich damit näher beschäftigt. Worin sehen Sie das zentrale Problem für diese Form von demokratischem Prozess in der heutigen Gegenwart?
Ich glaube, das ist jetzt gerade schon sehr gut angesprochen worden von Frau Lemke und da kann man auch Herrn Karnitschnik ein bisschen korrigieren. Die USA sind natürlich nicht seit 230 Jahren eine Demokratie. Mike Lee, der Senator aus Utah, hat Donnerstagmorgen nochmal getweetet, Democracy isn't the objective. Demokratie war nie das Ziel der amerikanischen Verfassung. Das ist als Republik gegründet worden, dieses Land. Es ist die Verfassung einer Republik und man hatte damals die Gründerväter überhaupt nicht mal im Blick, dass es Parteien geben wird. Man hat nämlich Parteien als schädlich empfunden, als quasi den Untergang der Republik, sondern man dachte, das sind Männer, die immer nur das Common Good, das Allgemeinwohl im Sinn haben. Und darauf ist die Verfassung ausgerichtet. Nicht auf einen polarisierten Widerstreit zwischen zwei Parteien. Und man hat sich damals überhaupt nicht vorstellen mögen, dass alle Menschen wählen dürfen. Also man dachte, es sollten weiße Männer sein, die Grundbesitz besitzen, die deshalb unabhängig sind und sich um das Allgemeinwohl kümmern können. Und deshalb hat man so etwas wie das Electoral College geschaffen, weil man selbst bei denen noch so ein Sicherheitsnetz einbauen wollte, falls die mal auf Demagogen reinfallen. Und das führt natürlich dazu, dass heutzutage dieses Wahlsystem extrem ungerecht ist, weil es keine, im Grunde das Popular Vote, also die Mehrheit der Stimmen des amerikanischen Volkes, verzerrt, weil es die Staaten unterschiedlich einflussreich macht. Natürlich hat Kalifornien viel, viel mehr Wahlmänner und Frauen als zum Beispiel Delaware oder Mississippi, aber wenn man es aufrechnen würde, was die Bevölkerung angeht, müsste der Unterschied noch viel größer sein. Und es gibt andere Teile, wenn man sich dann den Senat anschaut, das ist jetzt nicht die Präsidentschaft, aber der Senat ist ja auch sehr wichtig, das wissen wir jetzt gerade wieder über den Versuch, den Supreme Court neu zu besetzen, dann gibt es große Teile der USA, Washington DC, die da überhaupt nicht repräsentiert sind, obwohl dort Millionen von Menschen wohnen. Das heißt, das ist ein zutiefst ungerechtes und man könnte auch sagen, in mancherlei Hinsicht undemokratisches System.
Also ich finde schön, dass die Deutschen uns jetzt beibringen wollen, wie eine Demokratie auszuschauen hat. Ich würde den lieben Professor aber insofern widersprechen, dass obwohl es damals vor 230 Jahren nicht eine Demokratie nach heutigem Standard war, war es sehr wohl für die damalige Zeit demokratisch geprägt.
Das steht völlig außer Frage und das steht natürlich auch völlig außer Frage, dass die amerikanische Verfassung ein großartiges Dokument ist und dass das ganz kluge, progressive Menschen waren, aber es ist halt 230 Jahre her.
Also wenn ich Frau Lemke richtig verstanden habe, dann besteht bei zwei großen Parteien, die kein Interesse an der Veränderung haben, wenig Aussicht darauf, dass sich daran etwas ändert. Ich erinnere mich noch, als vor 4 Jahren Donald Trump gewählt wurde, viele Kommentatoren prophezeit haben, dass das Amt und letztlich auch die Notwendigkeit, mit dem Parlament zusammenarbeiten zu müssen und schließlich auch die Anforderungen des internationalen Geschäfts ihn einhegen und erziehen würden, dass es schon irgendwie so ähnlich werden würde wie auch in der Vergangenheit. Warum ist das nicht geschehen?
Also zunächst mal würde ich Ihnen zustimmen. Die Hoffnung bestand, auch gerade in der Außenpolitik, weil da hatte Trump eigentlich gar keine Erfahrung, aber auch bei innenpolitischen Fragen, dass er auch eingehegt werden würde oder beraten wird in den Feldern, in denen er sich nicht so gut auskennt, nicht so viel Erfahrung hat. Also ich denke, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Einmal scheint es mir, dass die Republikanische Partei Partei inzwischen eine Trump-Partei ist. Und was ich sehr bedauere, denn die Republikanische Partei hat historisch gesehen ja durchaus sehr freiheitliche, liberale Grundzüge gehabt, zum Beispiel Thema Freihandel. Das hat Donald Trump völlig umgekehrt. Er ist ein protektionistischer Handelspolitiker geworden. Und das ist nur ein Beispiel. Aber die Republikanische Partei hat sich auch nicht gewehrt. Es sind republikanische Abgeordnete ausgeschieden 2018. Einige wie John McCain, ein Kritiker von Donald Trump in der Republikanischen Partei, ist verstorben. Und insofern ist diese Republikanische Partei tatsächlich inzwischen völlig von Trump beherrscht. Er spielt mit ihr, er spielt auch mit den Senatoren, die jetzt wiedergewählt werden. Das haben wir auch in den letzten 4 Jahren gesehen. Er mischt sich dann da massiv ein. Das ist ein Problem. Das andere ist, er hat eigentlich jeden gefeuert, der in seinem Kabinett eine andere Meinung hat. Es gibt keinen Präsidenten, der so viele Minister entlassen hat oder auch von den Behörden führende Persönlichkeiten entlassen hat, die ein bestimmtes Wissen mitbringen, die Erfahrung mitbringen. Und er hält das Ganze ständig sozusagen in Motion, in Bewegung. Das hat sich ja auch der guten Regierungsführung nicht gut getan.
Gleichwohl finde ich das ja überraschend, dass also die Einschätzung, dass das Amt ihn erziehen würde, so wenig aufgegangen ist.
Wenn ich mal
bitte, ja, Frau Pieper-Aschbruck.
Einhaken konnte. Ich glaube, das war schon eine sehr gute Zusammenfassung, aber es unterspielt etwas, das doch im Weißen Haus über die letzten 4 Jahre in bestimmten Bereichen, die dann wiederum ansprechen, gerade diese Transformation und dieses Umdenken der Republikanischen Partei doch nachhaltig beeinflusst haben. Denn wenn man vielleicht gesehen hat, dass in bestimmten Politikbereichen entweder die Berater von Bord gegangen sind oder auch gefeuert wurden, haben sich in ganz fundamentalen Bereichen, die die Demokratie Amerikas nachhaltig beeinflussen werden, nämlich gerade im Bereich der Justiz zum Beispiel, haben sich da Prozesse eingeschlichen. Also nämlich gerade, ich denke an die Ernennung, und das hat Herr Trump auch nochmal, ich habe im Grunde genommen in einem edgy-badgy-Ton gesagt, um das mal runterzuspielen, bei der Debatte mit Joe Biden. Er hat so viele Anhörungsrichter besetzt auf Lebenszeit, wie Barack Obama es nicht in 8 Jahren geschafft hat. Er hat also das ganze Rechtssystem nach innen, das ganze Justizsystem, nicht nur die oberste Justizbehörde, sondern wirklich auch tief in das föderale Rechtssystem Amerikas umgebaut, mit konservativen Richtern auf Lebenszeit zum Teil besetzt. Er hat auch gerade im Einwanderungsrecht und in den eigentlichen Einwanderungsgerichten dermaßen, aber systematisch für Chaos gesorgt, dass es lange dauern wird, bevor sich das Land wirklich von diesen Einschnitten erholt, beziehungsweise da wieder einen gesunden Parallelismus hinstellen wird. Und das hat im Grunde genommen alles damit zu tun, wie sich die Republikanische Partei nach innen gewandelt hat, beziehungsweise wie sie widerspiegelt, was sich demografisch im Land abspielt. Nur ein kurzer Satz noch dazu. 2045 ist die USA ein sogenanntes Minderheit-Mehrheitsland. Das will sagen, dass die Mehrheit der Amerikaner dann aus entweder Minderheiten besteht oder beziehungsweise aus Menschen mit Migrationshintergrund. Und vor diesen Ängsten einer weißen Bevölkerung, Professor Butter hat es schon angesprochen, die Gründungsmitglieder, wenn man so möchte, die Verfassung konzipiert haben. Das waren alles weiße Männer mit Grundbesitz. So sollte das Land vorausgehen, christliche Männer. Und jetzt sieht das Land ganz anders aus. Und die Republikaner haben gesagt, anstatt weiterzumachen mit dieser Erweiterung der Partei, wie George W. Bush es vorhatte, also gerade konservative Latinos für sich einzunehmen, jetzt ist jetzt der Moment des sogenannten Power Grabs. Und den Power Grab haben sie eben durchgesetzt mit diesem Präsidenten, gerade im systematischen Umbau des amerikanischen Rechtssystems. Und das wird uns noch lange begleiten.
Diesem Gedanken folgen wir noch ein bisschen. Wir fragen im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur, sind die USA noch in guter Verfassung? Dazu haben Sie Catherine Klüver-Aschbruck, zugeschaltet aus Cambridge, gehört, Politologin, Mitbegründerin des Future of Diplomacy Project an der Harvard-Universität. Im Studio in Berlin ist Christiane Lemke, Professorin für Politik an der Leibniz-Universität in Hannover. Matthew Karnitschnik, Chef-Europakorrespondent des Online-Nachrichtenportals Politico, ebenfalls hier in Berlin. Und Professor Michael Butter, Experte für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte, zugeschaltet aus Tübingen. Gehen wir diesem Gedanken noch einmal nach. Matthew Karnitschnik, ist das ein großer Kulturbruch? Ist Donald Trump der große nachhaltige Disruptor, der das gesamte System nachhaltig verändert und das auch schon in einer Legislatur schafft? Oder halten Sie das für übertrieben?
Ja, das werden wir in ein paar Wochen sehen. Also wenn er wieder gewählt wird, dann wissen wir, dass das ein ordentlicher Kulturbruch ist. Aber ich glaube eher, dass diese Wahl uns zeigen wird, wie gut das System funktioniert und dass die Demokratie in Amerika etwas lebendiger ist, als hier dargestellt wird, und dass es gefährlich ist, am System so zu rütteln, wie jetzt vorgeschlagen wurde. Die Tradition in den Staaten mag ja eine andere sein als in diesen Breiten, aber das heißt nicht, dass man das Kind mit dem Badewasser hier ausschütten soll, nur weil man die Richter von Trump oder ein paar Gesetze nicht gut findet.
Wenn ich da nachfragen darf, wie gucken Sie denn auf diesen Vorgang im Jahr 2000, den Frau Lemke vorhin noch geschildert hat? Es wäre ja ein Szenario denkbar, dass in den Staaten, in denen die Wahlen knapp sind, nach Auszählung gefordert werden, Präsident Trump die Ergebnisse bezweifelt, sich das Nachzählen hinzieht und der Supreme Court entscheidet, dass nicht nachgezählt wird oder es so oder so zu veranschlagen wäre. Das wäre nun nicht gerade ein Kompliment an die demokratischen Institutionen.
Nein, wenn es so weit kommt, wäre das sehr bedauerlich. Das war ja 2000 ja auch bedauerlich. Aber auch um einen größeren Konflikt zu vermeiden, damals hat Al Gore sich bereit erklärt, quasi aufzugeben und diese Entscheidung nicht anzufechten. Also das liegt natürlich im Ermessen der Richter, und ich habe ja immer noch Vertrauen in den Supreme Court. Und ich glaube, man muss davon ausgehen, dass sie eine richtige oder die richtige Entscheidung treffen wird, weil so ist das System, so funktioniert das System, und wir müssen uns damit ja abfinden, auch wenn wir mit den Ergebnissen nicht immer einverstanden sind. Und das war ja, glaube ich, die Lehre aus 2000. Für viele ein bitteres Ergebnis, aber das Land, die Bevölkerung hat es ja trotzdem akzeptiert, und auch damals hatte Al Gore eine Stimmenmehrheit erlangt. Nicht im Electoral College wie Hillary Clinton 2016. Und trotzdem hat die Bevölkerung das Ergebnis akzeptiert.
Der eine mögliche Herd von Instabilität könnte die Akzeptanz des Wahlergebnisses durch Donald Trump und die Republikanische Partei sein. Der andere könnte Unruhe im Lande sein. Auch das ist häufiger Thema in den Debatten. Catherine Cleaver-Ashbrook, wie nehmen Sie das wahr? Von Einschüchterung an der Wahlurne war schon die Rede. Jetzt gab es so etwas wie einen geplanten Coup im Staat Michigan. Ja. Muss man Gewalt befürchten ab 3. November?
Also zunächst einmal ist es nochmal wichtig zu sagen, wir sollten nicht spekulieren, dass in Amerika ein Bürgerkrieg ausbricht. Davon gehe ich in keinem Falle aus. Ich glaube schon, dass es gewaltbereite Gruppen gibt. Die haben den Fall in Michigan angesprochen. Gestern wurde die Anklage klar gegen, also der Staatsanwältin von Michigan, gegen 6 Personen, die ein Vorhaben hatten, die Gouverneurin von Michigan zu entführen. Wir haben dann wieder einen Präsidenten gesehen, der gerade damit gespielt hat, anstatt einer gewählten Repräsentantin der Teilregierung dieses Landes den Rücken zu stärken, das als furchtbar abzutun, haben wir einen Präsidenten gesehen, der stattdessen die Frau diskreditiert hat, wieder über Twitter, der natürlich auch in der Debatte, anstatt in dem Moment, wo er aufgerufen wurde, aufgefordert wurde, die weiße identitäre Bewegung, die über die letzten dreieinhalb Jahre immer mehr Legitimität gefunden hat oder das Echo gefunden hat vom Präsidentenpult, als er aufgefordert wurde, diese zu diskreditieren, sagte er stattdessen Stand back und stand by, was natürlich hier viel als aufgefordert oder interpretiert wurde als, ja, als Aufruf quasi. Und wir haben einen Bericht gesehen, der von der Regierung zwar unterdrückt wurde lange, aber dann doch Anfang dieser Woche rauskam, wo das FBI und die Sicherheitsbehörden in den USA gerade die weiße identitäre Bewegung als, Zitat, tödlichste Bedrohung im Homeland, also als innenpolitische Bedrohung einschätzen. Das geht aus inneren Geheimdienstunterlagen vor. Das heißt, es gibt eine gewaltbereite Bandbreite sicherlich, aber und es gibt auch, und das haben wir immer wieder in Bildern auch gesehen, auch unter den Gegenbewegungen gewaltbereite Elemente. Darauf hat sich der Präsident in seinem Law and Order Duktus bezogen, also gerade auch bei den Black Lives Matter Protesten. Und auch da wurden vermehrt auch in Anführungszeichen von der Gegenseite mit Waffengewalt gedroht. Es wird sicher Hotspots geben. Es wird sicher auch wirklich gefährliche Auseinandersetzungen oder Situationen geben. Aber von einem Bürgerkrieg im klassischen Sinne sind wir doch, und da bin ich bei Herrn Kanitschnik, weil das Land eben dann doch stabil ist in vielerlei Grundsäulen, davon sind wir nun, weiß Gott, entfernt.
Wir neigen dazu, die Spaltung Trump anzulasten. Das erscheint mir aber nicht sehr plausibel. Worauf hat Trump woran hat er anknüpfen können an Gegensätzen, die schon viel länger sich entwickelt haben? Und an welcher Stelle sehen Sie da auch ein Versagen der vorherigen politischen Akteure? Michael Butter, wollen Sie es versuchen?
Ich kann es versuchen. Also das ist genau die richtige Beobachtung. Trump ist jemand, der diese Spaltung weiter vorangetrieben hat, der aber natürlich auch überhaupt erst ein Produkt dieser Spaltung war, der vorher gar nicht möglich gewesen wäre. Und diese Spaltung kann man Jahrzehnte zurückverfolgen. Letztendlich ist, glaube ich, der Moment, wo man ansetzen müsste, die 60er Jahre, wo sich die beiden Parteien beginnen, wirklich auseinanderzuentwickeln. Vorher ist es ganz grob gesagt wirklich so, dass die Demokraten im Süden sehr viel mit den Republikanern im Süden gemeinsam haben und im Norden ist es ganz ähnlich. Und dann beginnt durch die Bürgerrechtsbewegung und die Gesetzgebung, die daran anschließt, dann eben das Auseinanderdriften. Die einen werden die Konservativen, die anderen werden die Liberalen. Das hat der deutsche Politikwissenschaftler Torben Lüttjen in einem sehr schönen Buch mit dem Titel Die Politik der Echokammer nachgezeichnet vor ein paar Jahren, wo er das auch aus den 60er Jahren zurückverfolgt. Um mal zu zeigen, wie es vorher war, Dwight D. Eisenhower, der Präsident der 50er Jahre, republikanischer Präsident, hatte ernsthaft überlegt, für die Demokraten anzutreten. Das wäre heute undenkbar. Da sieht man, wie nah die noch aneinander waren. Und seitdem geht es immer weiter auseinander und es wurde auch schon gesagt, es hat letztendlich niemand ein großes Interesse daran, das System so zu verändern, dass es sich in ein Zwei-Parteien-System verändert. Und dann führt das Mehrheitswahlrecht dazu, dass sich das im Grunde immer weiter potenziert, dass dann in den Distrikten, die man dann auch immer so noch so zuschneidet, dass sie relativ sicher entweder republikanisch oder demokratisch sind, sich immer die extremsten Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen in den Vorwahlen, dann im Parlament landen und dann da natürlich aufeinanderprallen. Und um ein Beispiel zu geben, vielleicht aus dem Bereich, wo ich mich am besten auskenne, um zu zeigen, wie Trump das dann eben doch zugespitzt hat, Akzeptanz zum Beispiel von Verschwörungstheorien. Im Wahlkampf 2012 ist es so, dass es durchaus republikanische Kandidatinnen und Kandidaten für den Kongress gibt, die der sogenannten Birther-Bewegung, also denjenigen, die sagen, Barack Obama hätte nie Präsident werden dürfen, kein legitimer Präsident, sympathisch gegenüberstanden. Die haben aber tunlichst vermieden, dass da irgendwelche Journalisten mit dabei waren und da eventuell noch mitgeschnitten haben. Da gibt es eine Reihe von Momenten, wo die sich darüber beschweren. Mittlerweile ist es jetzt so bei diesen Wahlen, dass wir republikanische Kandidatinnen und Kandidaten haben, die der QAnon-Bewegung, die nicht so der Untergang des Abendlandes ist, weil sie recht klein ist, wie sie gerade beschrieben wird, aber doch sehr problematisch ist in vielerlei Hinsicht, sehr, sehr nahe stehen. Und das ist etwas, was auch, wenn Trump abgewählt wird, bleiben wird. Also die Spaltung dieses Landes war schon vor Trump da und die wird auch nach Trump da sein. Und ob sie weniger wird, das wage ich zu bezweifeln.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Biden die Wahl gewinnt, was könnte die neue Regierung denn dazu beitragen, diese Spaltung zu überwinden? Oder ist das gar nicht denkbar?
Also Frau Lemke. Ich würde ganz gerne auch noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Herr Budde hat das eben sehr schön auch historisch kontextualisiert. Ich würde gerne auch auf die Generationenunterschiede hinweisen. Wir wissen aus Umfragen, dass die jüngere Generation in den USA in gesellschaftspolitischen Fragen, also wenn es um Einwanderung geht, wenn es um das Recht von Frauen ist, zu entscheiden über Schwangerschaftsabbruch, auch die Frage Religion, Religiosität, die jüngere Generation sich immer mehr in eine, ich sag mal so, offenere, auch progressivere Richtung entwickelt hat. Das zeigen die Umfragen. Während die über 60-Jährigen oftmals eben die traditionellen konservativen Positionen einnehmen. Das ist also auch ein Problem in dieser gespaltenen Situation, dass die jüngere Generation das Gefühl hat, unsere Lebensweise und auch unsere Werte, unsere Zukunftswünsche werden gar nicht ernst genommen, sondern im Gegenteil, es wird alles wieder umgekehrt. Es gibt dann keine gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften mehr. Es gibt dann nur noch ganz wenige Einwanderer und, und. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, was auch die nächsten Jahre, egal ob jetzt Biden oder Trump da sitzt, natürlich ein Joe Biden und Kamala Harris angehen müssten. Ich denke, dass Joe Biden an einem Punkt einen Vorschlag gemacht hat, der sehr überlegenswert ist, nämlich was die Rassenunruhen angeht und die Reform von Polizei und Justiz, eine Kommission einzuberufen, die direkt am Weißen Haus angesiedelt sein würde, so ähnlich wie das in den 60er Jahren Präsident Johnson gemacht hat, um diese Spaltung entlang von Schwarz-Weiß-Linien durch einen Dialog und durch Vertrauensbildung, aber dann auch durch konkrete Reformen mal in den Griff zu kriegen. Denn das ist immer noch ein Kernthema in vielen Bundesstaaten. Und ich denke, da muss der nächste Präsident auch mehr machen, als zu sagen Law and Order. Wir haben die Polizei und stellen dann Ordnung her.
Aber ich glaube, diese Generationenkonflikte hat es ja immer gegeben. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Also das gibt es ja auch in Deutschland. Also denken Sie an die Grünen in den 80er Jahren. Ja, und die CDU von damals. Also das gehört zur Politik dazu. Und ich würde auch darauf hinweisen, dass das Land quasi immer gespaltet war. Ja, also es hat einen Bürgerkrieg von nicht allzu langer Zeit gegeben. Also das ist
zu langer Zeit ist ein Euphemismus in gewisser Weise.
Naja, also dass es immer so kleine Schnittmengen zwischen den zwei Parteien gegeben hat, ist ja auch nicht richtig. Ja, also ja, damals war es ja auch ganz anders und es ging ziemlich rau zu. Und ein letzter Punkt dazu: Natürlich, es gibt ja nur zwei Parteien, das ist aber nicht in der Verfassung verankert. Es könnte mehrere Parteien geben. Aber diese Parteien sind so breit aufgestellt, im Gegensatz zu den europäischen Parteien, die halt sehr engmaschig strukturiert sind, hat man dort, man sagt in Amerika, große Zelte. Also so hat man ja früher die republikanische Partei bezeichnet. Und gemeint ist, dass da Raum ist für viele verschiedene Philosophien unter diesem Schirm. Ja, und das hat sich ein bisschen gewandelt unter Trump, das stimmt, aber ich glaube, die Republikanische Partei wird sich ja auch neu erfinden müssen, falls sie die Wahl verliert.
Frau Klüber, wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken könnte. Ich finde, man kann schön zusammenfassen, das, was jetzt schon im Gespräch angesprochen wurde, nämlich so diese fünf Bruchstellen, die wir gerade sehen. Und natürlich gibt es sie, wie Herr Kanitsch nicht sagt, schon länger, aber es spitzt sich jetzt zu, weil es noch eine übergeordnete Schnittmenge gibt, nämlich die der unterschiedlichen Informationswahrnehmung der Medienlandschaft, die diese Unterschiede, und ich zähle sie nochmal auf, das ist die Bruchstelle Stadt und Land, das hat Herr Butter schon nochmal erwähnt, also die starke Ballungskraft von amerikanischen Städten, die wirtschaftliche Macht, die da von diesen Städten ausgeht und umgekehrt der Verfall vieler ländlicher Regionen, die regionalen Unterschiede, also Nord-Süden, also wie sich da die Linien verschoben hat, auch das hat Herr Professor Butter schön erzählt, der Generationenwandel, und ich glaube, da kann man noch bei Frau Lemke ergänzen, dass eben diese jüngere Generation weit, weit, weit aus progressiver ist und deshalb eben die Trennlinie weiß-schwarz nicht mehr so stark verläuft. Denn wenn wir vergleichen die Proteste in der 60er Jahre, da war natürlich noch die Mehrheit der Protestler schwarz und der Unterstützer weiß und nur versprengt dabei. Nun sehen diese Proteste ganz, ganz anders aus. Also der Generationenwandel, da gibt es linksliberale weiße Amerikaner, die zum Beispiel noch viel stärker als vielleicht ihre schwarzen jungen Mitbürger für diese Gerechtigkeit einstehen. Da verschiebt sich doch deutlich einiges. Ich denke an die Bernie Bros. Und der Geschlechterwandel, also die Frauen, die jetzt zunehmend wirklich der Demokratischen Partei zuzuordnen sind, das sollte man auch nicht unterschätzen. Und final Nummer 5 wäre der unterschiedliche Bildungsstand. Es gibt wirklich, wir sehen, wie dieser Push, viele, viele Menschen an das College zu bringen, viele Menschen studieren zu lassen, natürlich auch mit großen Schulden und anderen systematischen Problemen belastet. Aber das führt dazu, dass es einen Bildungsbruch gibt innerhalb der USA. Und dass also doch diese weiße, vernachlässigte Gruppe, in Anführungszeichen, die der arbeitenden Bevölkerung, wenn man so möchte, der Unzufriedenen, mit denen Herr Trump gearbeitet hat, die wirklich ihre wirtschaftlichen, aber eben auch ihre sozialen, ihre religiösen Befindlichkeiten von diesen Verschiebungen wirklich bedroht sehen, das ist natürlich eine Bevölkerungsgruppe, mit der muss auch Herr Biden zu arbeiten wissen. Und ich finde, da ist wichtig nochmal zu betonen, Frau Lemke hat schon Polizei angesprochen, aber eben auch das ganze Thema Gesundheitsreform. Wir sehen, wie gerade in der Covid-Krise natürlich die Älteren einem Herrn Trump, wenn man so möchte, von der Wahlurne gesprungen sind. Da kann Herr Biden einschreiten mit seinen Gesundheitsplänen und seiner durchaus moderaten Politik. Und aber wirklich, er wird hart zu kämpfen haben mit einem unterschiedlichen Verständnis von Politik. Und das leitet sich wiederum ab, auch kein neues Phänomen, aber ein extrem zugespitztes, von der Medienspaltung und der Wahrnehmung von Wahrheit und Fakten in diesem Land, vor dem wir doch in Europa durch das flächendeckende öffentlich-rechtliche Informationssystem doch noch ziemlich beschützt worden sind. Und hier sieht das ganz, ganz anders aus.
Vielen Dank, Frau Klüver-Eschbrug, für den langen Weg. Die Argumente, die Sie anführen, sind in großen Teilen vor den Wahlen von Donald Trump angeführt worden für die nötige Modernisierung der Republikanischen Partei. Da immer mehr Immigranten in die USA einwandern, hieß es, diese Partei müsse sich breiter aufstellen, müsse diesen gesellschaftlichen Entwicklungen folgen, sonst könne sie keine Mehrheiten mehr gewinnen. Und viele haben damals in dem Vorwahlkampf, aus dem Trump siegreich hervorging, ja auch versucht, auf dieser Klaviatur zu spielen. Und dann kam er und spielt ganz andere Karten und gewinnt. Wird er mit dieser Linie die Republikanische Partei auf längere Sicht oder mindestens mal mittlere Sicht auf ein Gleis gesetzt haben? Wird er Nachfolger finden? Was denken Sie? Ist dieses Erfolgsmodell auch von anderen nachahmbar?
Also ich glaube, das hängt wirklich ganz stark davon ab, wie die Wahl ausgeht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, also was Sie gerade implizieren, dass er verliert, dann hängt es, glaube ich, ganz stark davon ab, also wie hoch die Niederlage ausfällt. Wenn das eine knappe Niederlage ist, die man dann dadurch erklären kann, naja, da war halt diese Pandemie, mit der niemand rechnen konnte, sonst hätten wir wieder gewonnen, dann glaube ich nicht, dass da viel passieren wird. Insbesondere, weil dieses Modell, das er im Grunde vorgegeben hat, einerseits traditionelle republikanische Wählerschaft ansprechen durch Steuersenkungen, durch Rückzug des Staates, durch Anti-Abtreibungs-Gesetzgebung und Berufung von Richtern und andererseits die weiße Arbeiterschaft, die empfänglich ist für seine sehr stark populistische Rhetorik, dass das ein Modell ist, das durchaus nochmal funktionieren könnte. Die Hoffnung wäre natürlich, aber das ist der komplette Blick in die Glaskugel, dass das, wie Sie richtig sagen, das, was diskutiert worden ist, eben schon nach 2012 dann vielleicht geschehen wird. Aber ich habe da gewisse Zweifel, muss ich sagen.
Ich schaue zu Herrn Kanitschnik. Wollen Sie da nochmal widersprechen?
Ja, nicht widersprechen. Ich würde nur sagen, es hängt sehr stark von der Wahlbeteiligung ab. Und dass die demografische Entwicklung spielt gegen Trump oder gegen diese Art Politik zu führen. Wie Frau Klüver schon gesagt hat, in ein paar Jahren wird das Land ganz anders aussehen. Also wird das Wahlvolk sozusagen ganz anders aufgeteilt sein und die Parteien müssen sich auch ändern. Und wie Sie vorhin gesagt haben, das hat die Republikanische Partei vor vielen Jahren schon erkannt. Also das war bis Trump unumstritten. Die haben versucht, bei den Hispanics zum Beispiel zu punkten und Themen aufzugreifen, die für diese Minderheiten wichtig sind. Das ist mit Trump, mit seiner Migrationspolitik alles den Bach hinuntergegangen, leider. Aber das wird kurz oder lang wird das zurückkommen, weil sonst wird die Republikanische Partei nur in einer Minderheitenposition sitzen.
Werfen wir zum Schluss noch mal einen Blick ins Ausland, nach Europa. Was wird es für einen Unterschied für uns, auch für Deutschland machen? Wird es, wenn Biden gewinnt, ein Zurück zu dem Zeitpunkt geben, zu dem Obama die Amtsgeschäfte übergeben hat, also Rückkehr zum Multilateralismus so rum? Erwarten Sie das oder wird diese Form von stärker nationalistischer Orientierung der amerikanischen Außenpolitik vielleicht in der Form weicher, aber in der Sache weitergehen?
Also ich gehe davon aus, dass Joe Biden die multilaterale Idee stark machen wird, ähnlich wie das auch Obama getan hat. Biden hat schon erklärt, er würde in das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel zurückkehren. Er würde mit Verbündeten arbeiten. Er hat das also auch in verschiedenen, nicht nur Reden, sondern auch im Foreign Affairs dargelegt, was er sich vorstellt. Europa ist eine sehr wichtige Region für die USA, wirtschaftlich, aber auch, weil wir zusammen Teil der liberalen Weltordnung sind. Und angesichts der großen Fragen, die wir haben an China, aber auch an Russland und andere Weltregionen, denke ich schon, dass Joe Biden eher derjenige ist, der sagt, Europa ist zentral, die transatlantischen Beziehungen sind wichtig. Aber ich denke, dass auch ein Joe Biden sich sehr genau anschauen wird, wie ist das mit der NATO, also die ganze Diskussion um die 2%. Das kennen wir ja in Deutschland jetzt zur Genüge. Aber eben auch die Frage von Wirtschaftsbeziehungen. Da wird er auch genauer hinschauen und die amerikanische Fertigung und die amerikanische Industrie fördern. Das hat er auch schon angekündigt. Aber es wäre auf jeden Fall ein völlig anderer Politikansatz im Vergleich zu Donald Trump.
Noch 3 Wochen bis zu den Wahlen in den USA. Da haben wir im Wortwechsel gefragt, ob die USA noch in guter Verfassung sind. Für die angeregte Diskussion danke ich Catherine Klüver-Ashbrook. Zugeschaltet aus Cambridge an der Harvard-Universität als Politologin. Ich danke Frau Professor Christiane Lembke von der Leibniz-Universität in Hannover, Matthew Karnitschnik, dem Chef-Europa-Korrespondenten des Online-Nachrichtenportals Politico. Und ich danke Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl.